Wenn wir vor etwas stehen, was uns ein Riesenproblem ist, vor dem wir einen mächtigen Bammel haben, eine Prüfung, ein Examen mit Versagensängsten oder ein Bekenntnis, ein Sich-Outen, eine lebensgefährliche Diagnose. Wenn. Und das geht gut. Oder ich brauche die Predigt heute nicht zu halten. Oder das Examen hat nochmal geklappt. Ich brauche diese Diagnose, oder diese Diagnose war nicht so schwer und schwierig, wie ich gedacht habe. Dann sagen wir oft so, da ist nochmal der Kelch an mir vorübergegangen. Wir kennen diese Redenswendung. Es war alles gut oder wurde gut, es löste sich auf, ich wurde verschont. Wir stehen zurzeit in der Passionszeit, also kurz vor Ostern, das Erinnern an Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung, das größte Ereignis unserer Weltgeschichte. Und davor lag ein Termin, der vielleicht der schwerste, sicher der schwerste war, den Jesus bisher hatte. Und für diesen Termin steht der Name Gethsemane. Ich möchte diesen Termin mit euch kurz skizzieren und wir lesen dazu einige Verse aus Matthäus 26. Und dann möchte ich mit euch einmal ein wenig diese Dimension von Gethsemane antippen. Und ich möchte, dass wir vielleicht aus diesem Erleben zwei Haltungen mitnehmen können, zwei innere Haltungen, Einstellungen, Gesinnungen. Und die eine will ich mal nennen, dass wir vom Wünschen zum Wollen kommen, vom Wünschen zum Willen und die zweite, dass wir Freundschaft mit Jesus pflegen. Zunächst mal der Text, da gibt es auch Folien, die wir mitlesen können an der Wand. Matthäus 26 lese ich mal dieses Ereignis. Da heißt es, Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Und dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu seinen Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist zwar ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie, die Jünger, wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da.
Am Weg von Jerusalem ostwärts, die, die schon mal da waren, werden das sicherlich gut kennen, da liegt das Kidrontal. Und hinter dem Kidrontal erhebt sich der Ölberg. Und am Fuße des Ölbergs, da war ein gartenähnliches Gelände. Sozusagen eine Olivenbaum, Ölbaumplantage mit einem Garten. Und in diesem Garten war auch eine Ölmühle oder eine Ölpresse. Oliven schmecken ja bekanntlich gut. Und man presst aus ihnen dieses wunderschöne, kostbare Olivenöl. Und nach dieser Presse wurde der, da war der Garten benannt worden, Gethsemane, Ölpresse. Vielleicht sehen wir mal, wie dieser Garten etwa aussah. So sieht er nämlich heute aus. Ob die Bäume werden wahrscheinlich nicht die gleichen sein. Ölbäume werden zwar sehr alt, die sind, glaube ich, über 1000 Jahre alt, aber wohl nicht 2000. Aber so ähnlich war Gethsemane. Und in diesem Garten war dann auch eine Ölpresse, eine Ölmühle. Das hat man sich ungefähr so vorzustellen. Also ein schwerer Mühlstein, der um einen Trog herum vom Esel oder auch von Menschen gedreht wurde. Und unter ihm zerquetschten sich die Oliven. Und dann war irgendwo ein Abfluss und da floss dieses kostbare Öl raus. Tagsüber war da sehr geschäftiges Treiben, kann man sich vorstellen. Und abends, wenn es dunkel war, dann war das ein sehr ruhiger Ort, eine Oase. Jesus hat diesen Ort sehr oft aufgesucht. Vor allem, wenn er in Bethanien war, bei seinen Freunden. Das lag ja ostwärts von Jerusalem, da kam er da vorbei. Und er war wohl öfters mit seinen Jüngern da, weil das ein sehr schöner, geschützter Ort war, um mit ihnen zu reden, um zu beten, einfach zusammen zu sein. Und so war das auch in dieser Woche vor seinem Kreuz, in dieser Woche nach dem triumphalen Einzug in Jerusalem. Aber diesmal war das eine ganz besondere Woche, denn es war sein letztes Mal, dass er dort war. Es war seine Todeswoche. An diesem Donnerstagabend hatte er noch ein paar Stunden zuvor mit seinen Jüngern in diesem schönen Saal gesessen, zusammen gegessen, das Passa gefeiert. Er hatte mit ihnen gesprochen über sehr viele Dinge. Wir können das im Johannesevangelium nachlesen. Sehr, sehr viele Themen angesprochen. Er hat mit ihnen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gesprochen. Und er sah ganz klar vor sich, welchen Gang zum Kreuz ihm da bevorstand. Und er hat für seine Jünger gebetet. Wir haben dieses ergreifende Gebet in Johannes 17 aufgezeichnet. Und als er damit fertig war, haben sie noch einen Psalm gesungen, einen Dankpsalm. Einen Dankpsalm. Und dann sind sie rausgegangen ins Kidrontal, wie gesagt nach Gethsemane zum letzten Mal. Und wir wollen mal einen kurzen Blick werfen darauf, was dort geschah. Wie gesagt, ein Antippen. Man konnte dort etwas beobachten an diesem Abend, oder es war schon Nacht. Aber man konnte auch Dimensionen dort nicht beobachten. Aber die fanden genauso statt. Ich spreche zunächst mal über die sichtbare Dimension. Dieses Mal wollte Jesus also in Gethsemane sein und alleine beten. Und er hat dann von seinen Jüngern die drei mitgenommen, das waren wohl seine vertrautesten Freunde, Petrus, Johannes und Jakobus, die nimmt er ein wenig weiter in diesen Garten rein und sagt dann, wir haben es gelesen, wacht mit mir, betet mit mir, ich gehe ein Stück weiter und will alleine beten. Und die Jünger merken auf einmal, der ist verändert, der Mann. Der ist völlig verändert, so hatten sie ihn überhaupt nicht kennengelernt bisher. Verängstigt, fast verzweifelt. Noch wenige Augenblicke zuvor hatte er ihnen ja in diesem langen Tischgespräch vieles erklärt. Er hat sie getröstet, er hat sie ermutigt, die Zukunft erläutert. Er machte da einen fast souveränen Eindruck. Ein Mann, der wusste, wovon er sprach, der wusste, was passiert. Und nun erleben sie ihn völlig anders. Wenn wir die drei Evangelien lesen, wo dieses Begebnis geschildert wird, dann haben wir Worte wie Todesangst, Zittern, Qual, Furcht, Verzagtheit, tiefe Traurigkeit, Erschütterung im Innersten der Seele, betrübt bis zum Tod. Man könnte sagen, Jesus wirkt hier völlig hilflos. völlig neben sich, am Ende der Kraft, fast zusammenbrechend. Das sah man. Der, der die Stürme stillte durch ein Wort. Der, der übers Wasser lief. Der Kranke heilte mit einem Wort. Der Tote auferweckte. Also ein Gott, der sich durch Wunder ausgewiesen hat, ein Mensch, der sich durch die Wunder als der mächtige Gott ausgewiesen hatte, der wirkt auf einmal wie ein Häufchen Elend. Was ist los? Jesus geht in den Garten, kniet, wir haben das gelesen, betet zum Vater. Wir kommen da gleich drauf zurück. Er fühlt buchstäblich diesen Druck einer Ölpresse, wir haben das gerade gesehen im Bild, auf seiner eigenen Seele lasten. Zerdrückt am Ort der Olivenpresse. Und während seiner Gebetszeit, da kommt er dreimal zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden zurück. Ich denke, er sehnt sich nach Unterstützung, nach Anteilnahme, ihrer Nähe, ihrem Mitfühlen. Und wir lesen dreimal, sie pennen, sie schlafen. Alle drei. Beim ersten Mal weckt er noch den Petrus. Das ist der, der noch vor ein paar Stunden gesagt hat, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Für dich gebe ich alles. Und Jesus fragt ihn, aber nicht eine Stunde mit mir wach bleiben. Ich kann mir so vorstellen, wie der Petrus da mit hochrotem Kopf irgendwas Unverständliches, Unpassendes gestottert haben wird. Wie er da irgendwo beteuert haben wird, das passiert mir nicht nur ein zweites Mal. Da kannst du, verspreche ich dir. Und es passiert noch zweimal. Jesus war nicht nur ganz allein, er war auch einsam. Jesus spricht mit den Jüngern über die Bedeutung von Wachen und Beten. Er spricht das ganz klar an. Denn er durchlebt ja gerade selber diesen Angriff Satans auf sich selber und weiß nur eine ganz enge Verbindung mit Gott, ein ganz Wachsein, ein ganzes abhängig gefühlt, ein abhängig fühlen kann mich hier retten und schützen. Jesus resigniert nicht, er kämpft in diesem Garten, er kämpft. Und nach diesem Kampf, da konnte man etwas sehen, da konnte man sehen, wie sein Schweiß war, sein Angstschweiß. Und er wird beschrieben wie große Blutstropfen. Das will was heißen, der Körper produziert Angstschweiß, das wissen wir alle, der rinnt irgendwann hier am Körper runter. Aber bei ihm floss er in dicken Tropfen auf die Erde, da wo sonst nur das Olivenöl runterfloss auf die Erde. Er durchlebt seine grausame Kreuzigung, wir würden heute vielleicht sagen, schon wie so ein Kopfkino, alles durch, alles. Er wusste ja alles, was kam. Und auch nach der dritten Gebetszeit hat der himmlische Vater seinem Sohn das Leiden und Sterben nicht erspart, aber er hat auf sein Gebet reagiert. Ob man das nun sehen konnte, weiß ich nicht so genau, aber es steht auf jeden Fall da. Ein anderer Evangelist, Lukas, sagt, er schickte ihm einen Engel, der ihn stärkte. Womit wohl? Eins ist klar, der Himmel musste Jesus hier so verändert haben, er musste ihn so ganz neu ausgerichtet haben, denn wie kam es sonst, dass Jesus auf einmal am Ende dieser Geschichte entschlossen, mit klarem Willen, ruhig, gefasst aufsteht und sagt, gehen wir. Und er weckt seine Jünger dann auf und sagt, komm, wir gehen dem Verräter entgegen. Und es war wieder dieser souveräne Herr, dieser Ich Bin. Denn bei Johannes lesen wir, als er das den Leuten sagte, die da in den Garten kamen, und er fragt sie, wen sucht ihr? Da fielen sie erstmal alle vor ihm auf den Boden. Sie fielen auf den Boden vor dem, der soeben selber auf dem Boden am Ende seiner Kräfte vor Gott gelegen hatte. Soweit die sichtbare Dimension. Und dann gibt es die unsichtbare. Die unsichtbare teile ich in zwei Teile. Da sind einmal die satanischen Mächte der Hölle. Satan und seine Mächte, die laufen in diesem Moment, das kann man fast spüren, zur Hochform auf. Satan weiß, er hat nur wenig Zeit, noch etwas zu verhindern, was es zu verhindern galt. Er wusste, Gott hat ihn selber schon beurteilt, verurteilt. Ich bin gerichtet, ich habe bald hier, meine Zeit läuft ab. Und er sieht vielleicht die letzte Chance noch, an Jesus umzustimmen und zu verhindern, dass Gottes Plan aufgeht. Das war damals schon so in der Wüste, als er Jesus versuchte. Da hat es nicht geklappt. Aber jetzt muss es doch mal klappen. Man kann sich die Fragen richtig denken. Sie sind auch in der Bibel teilweise an anderen Stellen formuliert. Steig aus, Jesus. Noch ist es nicht zu spät. Du bist doch Gottes Sohn. Du hast solches Leiden und Sterben doch gar nicht verdient. Du bist doch kein Sünder. Niemand zwingt dich. Und diese Menschen da, die haben es schon mal gar nicht verdient. Weise diesen Kelch doch einfach zurück. Und dann sind alle massiven Geschütze des Zweifels da aufgefahren, die in einem Menschen, denn Jesus war ja Mensch, so wie er Gott war, hochkommen können. Wo ist denn nun mein Gott? Wenn ich Gottes Sohn bin, dann, am Kreuz wird die Frage gestellt. Satan will die Gebetszeit in Gethsemane nutzen, um Jesus eine tiefe Depression, in eine tiefe Unsicherheit und dann zum Aufgeben zu zwingen. Und vorher hat er sich ja noch den halbherzigen Judas gekrallt, ist in ihn gefahren und macht ihn zum Werkzeug der Verhaftung Jesu. Das Ganze nennt die Bibel die Stunde der Finsternis. Jesus selbst war sich des Angriffs Satans sehr bewusst. Er hatte kurz vorher noch in dem Gespräch mit seinen Jüngern höchste Alarmstufe ausgegeben und sagt: Achtung Leute, Satan ist jetzt ganz nah. Satan will mich von meinem Weg abhalten und er will auch euch schaden. Jesus benutzt da so ein Bild, was alle damals verstanden. Der will euch rütteln und schütteln wie den Weizen in einem Sieb, dass ihr nicht mehr wisst, was oben und unten ist. Die zweite unsichtbare Dimension ist die himmlische Welt. Auch da können wir nicht reingucken und wir wissen nur einiges andeutungsweise. Die Himmelswelt wird den Atem angehalten haben und mitgefiebert. Wird Jesus durchhalten oder bricht er ab? Würde der Plan Gottes, den die Engel wahrscheinlich überhaupt nicht richtig verstanden haben, wird er weitergehen, wird er vollendet werden, wird er erfolgreich sein? Oder kommt da jemand angeschlagen aus einer Schlacht vorzeitig zurück? Denn im Vaterhaus ist es ja viel schöner als auf dieser katastrophalen Erde. Aber diese Stunde war noch nicht gekommen. Der Vater sieht seinen Sohn leiden. Wir würden sagen, es bricht ihm das Herz. Wir wissen das als Väter oder Mütter. Nicht so bricht das Herz, wie das eigene Kind leiden zu sehen. Die Engel, die stehen bereit zum Eingreifen. Sozusagen Task Force One für den einen. Die sagen, Befehl und wir sind da. Jesus konnte Legionen von Engeln anfordern, das wissen wir aus der Bibel, und sie wären im Nu bei ihm gewesen. Sozusagen ein Himmelfahrtskommando im buchstäblichen Sinn. Doch der Vater wartet. Der Vater sieht den inneren Kampf seines Sohnes, der hört seine ergreifenden Worte. Er liebt ihn eigentlich mehr denn je und er hilft ihm nicht heraus. Kein Signal zum Eingreifen, kein Kommando, noch nicht mal ein spektakuläres Wunder. Schließlich schickt er diesen einen Engel zur Stärkung. Ist das Himmelspower? Womit mag der Engel Jesus wohl getröstet haben? Wir wissen es nicht. Was hat er ihm wohl vor Augen gestellt? Seinen Sieg, den Thron, die Freude, den Stolz des Vaters, die Millionen Menschen, die mal im Himmel sein würden, die triumphale Wiederherstellung der göttlichen Zustände. Uns ist das verborgen. Aber es war ihm Stärkung. Äußerlich bleibt da alles beim Alten. Jesus ist immer noch in Gethsemane. Ja, Stärkung war da, ja, Trost. Aber es geschieht kein sichtbares Wunder, was Jesus aus dieser Situation heraushebt. Das Wunder, das passiert in ihm. Ich will diese Mission zu Ende bringen. Ich habe aus dieser Geschichte, als ich mich da so mit befasst habe, erneut, sie ist ja nur zum Antippen, wir merken das, eigentlich zwei Dinge ja, gelernt, die ich da herauslese und die haben mit einer inneren Haltung von uns zu tun. Und ich nenne mal, oder diese Haltung kommt in diesen Gebeten Jesu zum Ausdruck und auch in dem Verhalten der Jünger. Ich nenne mal die erste Haltung, vom Wunsch zum Willen zu kommen. Jesus spricht mit seinem Vater und spricht ihn an, Abba. Das aramäische Wort Abba heißt Papa, mein Vater, also eine Koseform eigentlich. Es drückt Vertrautheit aus, liebevolle Beziehung. Kein Jude wagte so Gott zu nennen, so zu nennen. Aber Jesus war sich sicher, ich bin nicht alleine, sondern der Vater ist bei mir. Das ist ein Zitat von ihm. Aber die Frage quält ihn, wird diese Gemeinschaft eventuell jetzt zerstört? Und das quält ihn. Und er nähert sich dem Vater mit einer Bitte. Er sagt, wenn es irgend möglich ist, dann verschone mich. Das sind keine Worte des Zweifels an Gottes Allmacht. Ich denke, Jesus geht ganz klar davon aus, dass der Vater ihm durchaus gewähren konnte, worum er bittet. Die Frage ist nur, ob es auch des Vaters Wille ist, diese Bitte zu erfüllen. Und daher fügt er sofort an, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da spürt jemand, wenn ich so bete, dann überwinde ich die Versuchung des Satans, zwischen mir und meinem Gott einen Keil zu treiben. Und das passiert sehr oft bei uns. Und das macht Jesus nicht. Er stellt den Willen seines Vaters, seines vertrauten, liebenden Vaters, über seinen eigenen. Gehorsam gegenüber dem Vater ist ihm wichtiger als sein persönliches, gewünschtes Wohlergehen. Denn er wollte ja Retter sein. Er hatte mal gesagt, hier bin ich, Vater, sende mich für diese Menschen. Er hatte sich ihm zur Verfügung gestellt. Er wollte als Teil der Gottheit auch Teil dieses göttlichen Planes sein. Und dennoch schwingt etwas mit von einem, geht es wirklich nicht anders? Muss ich auf diese Weise dadurch? Ich wünsche es so und ich sage es dir, Vater. Ich flehe dich an. Jesus sprach das aus. Dieser Wunsch ist ja so verständlich. Er sprach es aus und wir dürfen das auch vor Gott aussprechen. Wir dürfen da ehrlich sein und sagen, das ist eigentlich mein Wunsch. Das ist tief drin bei mir. So habe ich es mir vorgestellt. Das ist nichts, wo wir sagen, oh, das ist aber nicht sehr fromm. Ich müsste eigentlich nur fragen, Gott, was ist dein Wille? Nein, selbst Jesus hatte diesen Wunsch. Wir beten so oft, Vater, falls möglich, verschone mich, mache etwas anderes, vielleicht dies oder jenes, ich könnte dir da eine Menge vorschlagen. Du kannst das doch. Jeder Tag bringt bei mir und bei euch Anlässe, unseren Gott so mit unseren Wünschen zu bestürmen. Und das ist okay. Aber Jesus ringt sich dazu durch, dass die Antwort auf sein Gebet nicht seinem Wunsch entsprechen soll und muss, sondern dem Willen des Vaters. Und das ist für mich das Wunder dieser Abhängigkeit von Gott. Manchmal ist es nur ein kleiner Schritt zwischen Wunsch und Willen. Vor allem, wenn es um meine Wünsche geht, die ich mir so gerne erfüllt sehen möchte. Und dann mache ich das. Mein Wunsch, mein Wille. Manchmal ist es aber auch ein sehr langer Schritt, bis ich Gottes Willen, bis ich Gottes Meinung über diese oder jene Sache an meinen Wünschen heranlasse, mich spiegeln lasse, es abchecke und dann zu meinem Willen zu machen. Diesen Gleichklang des Wunsches mit Gottes Willen, das war Jesus. Das tat er, das hat er gewählt. Diese Haltung, die stellt sich in der Regel nicht schnell und leicht ein. Die stellt sich nicht schnell und leicht ein. Da bringt es oft mit sich viel Geduld, viel Warten, vielleicht manchmal auch Verzweiflung, vielleicht auch dieses Betrübtsein, diese Ängste, die Jesus auch hatte. All das ist normal. Aber wenn wir da durch sind, bringt es Tiefen und reichen Segen. Den Kelch trinken, das bedeutete für Jesus den Zorn Gottes über die Sünde, die wird ihn so treffen, dass er sterben muss. Und es war ein unvorstellbarer Preis, den er da bezahlen sollte. Er, der Sündlose, sollte so behandelt werden, als ob er alle Sünden der Welt, deine und meine, jede einzelne, Millionen Sünden, selber getan hätte. Das klingt so abstrakt, aber das ist personifizierte Sünde. Er wurde zum Mörder, er wurde zum Hurer, er wurde zum Habgierigen gemacht in den Augen Gottes. Der Unschuldige soll für all das bestraft werden. Und diese Aussicht von seinem Gott, dann zu Recht verlassen zu werden, das entsetzt ihn unendlich. Denn dieser Gott ist ja gleichzeitig sein Vater. Ich glaube, das sind Dimensionen, da können wir nicht reinsehen. Aber wie er es schaffte, von seinem Wünschen zum Gleichklang mit Gottes Willen zu kommen, darin können wir ihn nachahmen. Diese Haltung wünsche ich mir mehr denn je. Und diese Zeit vom Wunsch zum Willen sich durchzuringen, interessant, die Bibel erwähnt, es dauerte bei Jesus immerhin eine Stunde. Denn er kam nach einer Stunde von diesem Gebet zurück, lesen wir bei Markus. Das zweite Mal betet Jesus zum Vater, wenn es nicht möglich ist, dann geschehe dein Wille. Da ist jemand, der seine Jünger selber gelehrt hatte, zu beten, Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Und jetzt muss er selber dadurch. Ich glaube, er hat sich wirklich zerdrückt gefühlt, wie in einer Ölpresse. Aber er bleibt fest. Und er wusste im tiefsten Inneren, genau darum liebt mich der Vater. Jesus drückt hier etwa Folgendes aus, was auch wir zu einer Einstellung machen sollen, zu einer inneren Haltung, wenn uns Schweres, Schwieriges, notvolle Situationen, ob das Krankheiten sind, ob das Katastrophen in der Familie oder was auch immer ist, wenn wir Gott nicht verstehen. Er sagte sozusagen, ich verstehe nicht alles und mir ist bange vor vielem, aber ich vertraue dir, mein Vater. Ich hätte es gerne ganz anders, aber du machst es gut, mein Vater. Ich gestehe dir die weise Souveränität zu, es besser als ich zu wissen, was möglich ist und was nicht. Und ich möchte mit dir, Vater, übereinstimmen, auch wenn ich dich und deinen Plan hinter all diesem Unverständlichen nicht oder zumindest noch nicht erkenne. Mein Wunsch soll zu deinem Willen passen. Ich habe am Donnerstag eine alte Frau beerdigt, eine Freundin, die Mutter meines Radfahrkollegen Klaus, 96 Jahre. Die wurde mit etwa 30 Jahren von ihrem Mann verlassen, hatte 6 Kinder, stand alleine da. 10 Jahre später stirbt der Mann und sie wird noch 28 Jahre Witwe. Diese Frau hat vom Wunsch zum Willen Gottes gefunden. Eine weise Frau, eine gottesfürchtige Frau, eine Frau, die ihre Zukunft unglaublich tapfer in Gottes Hände legte. Da kann man auch fragen, warum ändert Gott nicht diese Situation ruckzuck? Da ist jemand, der ist gottesfürchtig. Aber es ging anders. Das dritte Mal betet Jesus im notvollen Wissen um seine Einsamkeit. Und nach wie vor ist keiner seiner Gefährten wirklich bei ihm. Und dann kommt dieser Engel und es kommt Trost vom Himmel. Und auch das hat mich irgendwie bewegt. Stärkung kommt, ja. Aber es kommt entgegen unserer Erwartungen kein Engelskommando. Kein Wunder geschieht äußerlich, was die Situation verändert. Es kommt auch keine Planänderung. Gott spricht auch kein Machtwort und die Höllenmächte sind besiegt. Weg, hätte er machen können, kein Thema. Was kommt? Es kommt Stärkung für einen schweren Weg. Und Stärkung ist wohl das Erste, was auch wir immer wieder von Gott erbitten sollen und was wir von unseren Rückzügen in die Stille, wenn wir über diese Dinge nachdenken, wenn sie uns Mühe machen, erbitten sollen, erhoffen können, erwarten dürfen. Nicht zuerst die schnelle Lösung aus unseren Problemen, nicht das spektakuläre Wunder, sondern Stärkung, göttliche Hilfe für einen schweren Weg. Diese alte Frau, von der ich gerade sprach, die hat das erlebt. Und dann können aus der Stille, aus unseren Gebeten, aus unserem Denken und Durchleben dieser Probleme sehr heilsame Erkenntnisse, Veränderungen und neue Perspektiven kommen, erwachsen. Ja, auch plötzliche Wunder, natürlich. Darüber dürfen wir froh und dankbar sein. Aber Jesus in Gethsemane lehrt uns, dass es auch Wege gibt, die gegangen werden müssen, die ausgehalten werden müssen, wenn Gottes Wille es so vorgesehen hat. Ich glaube, wir sind Gesegnete, wenn wir diese Wege, auf diesen Wegen Stärkung von oben erhalten. 3-mal betet Jesus unter höchstem Druck. 3-mal wird sein Gebet um Befreiung und Verschonung nicht so erhört, wie er sich das verständlicherweise wünschte. Und das unfassbare Wunder, das Wunder in ihm, ist, dass Jesus diese Spannung aushält, dass er seine Wünsche in Gottes Hand legt und dass er mit Gottvertrauen darunter bleibt und weitergeht. Nicht um sich kreist, nicht depressiv, nicht alles kurz und klein schlägt. Er geht weiter. Bonhoeffer hat dieses bekannte Lied gedichtet von guten Mächten. Und da heißt es in einer Strophe: Und reichst du uns oder mir den schweren Kelch? Und die Strophe endet, dass er den Kelch dankbar nehmen kann aus der Hand eines guten und liebenden Vaters. Nicht aus der Hand irgendeines Menschen, sondern aus der Hand des guten und liebenden Vaters. Ich bin bei dem zweiten Punkt, dem letzten. Ich nenne ihn mal Freundschaft mit Jesus. Oder die Frage, bin ich Jesus ein Freund? Jesus braucht in Gethsemane, glaube ich, mehr denn je Freunde. Menschen, die ihn liebten, die ihn verstanden, die mit ihm kämpften, die Interessen teilten und so weiter. Und es ist ja sein letzter Tag auf der Erde als dieser Jesus von Nazareth. Er will mit ihnen zusammen sein, er betet für sie und er bittet, wachet und betet. Und diese so verständliche Bitte wurde nicht erfüllt. Sie haben sie nicht erfüllt. Er ist nur ein paar Meter weiter weg von ihnen. Und sie fragen sich, was sie überhaupt beten sollen. Fragen sich wahrscheinlich, was überhaupt werden soll. Und schließlich werden sie immer müder und alles wird wie Blei. Und sie schlafen ein, immer fester, dreimal. Ich denke, die Jünger haben die Worte Jesu, die hier aufgezeichnet sind, schon gehört. Aber ich glaube, sie waren unendlich traurig, verzweifelt, irritiert, vielleicht auch wirklich einfach müde. Denn so hatten sie sich das nicht vorgestellt. Alles ging ja hier den Bach runter. Jesus wollte tatsächlich es wahr machen mit seinem Sterben. Sie waren Leute, die ihren Meister nicht wirklich verstanden oder verstehen wollten. Und dieser Jesus wurde ihnen irgendwie fremd. Sie bleiben noch nicht mal eine Stunde wach. Ich habe mich so gefragt, ist eine Stunde eigentlich lang? Ich denke manchmal schon. Aber bei der Bedeutung dieses Augenblicks, bei dieser Person, bei dieser Gemütsverfassung, in der sie Jesus erleben, das ist doch eine Stunde ein Klacks. Warum fällt Beten uns manchmal so schwer, selbst da, wo es uns eigentlich umtreiben müsste? Erst schlafen sie, dann greifen sie wie Petrus im unpassendsten Augenblick zur Waffe und schließlich rennen sie alle weg. Schöne Freunde. Schöne Freunde. Bei Markus heißt es, sie ließen ihn im Stich und flohen. Freunde in der Not, heißt es einmal in einem Sprichwort. Da war sicher nicht nur die Angst bei den Jüngern, da war sicher auch ihre Enttäuschung über Jesus, ihre Wut über diese nicht erfüllten Erwartungen, die sie so reagieren ließ. Alles kam ganz anders. Kein Kampf, kein Schwert, fast Selbstaufgabe in ihren Augen. Und sie ahnten nicht, dass Jesus genau im Begriff war, das Gegenteil zu tun, weiterzugehen, zu kämpfen, den Kelch zu trinken. Und ich glaube, das macht uns auch immer wieder diese Not. Wie verhalten wir uns, wenn Gottes souveränes Handeln so scheinbar ohne Rücksichtnahme auf unsere Wünsche hinweggeht? Und es geht dabei gar nicht so zuerst, was wir dann nach außen so sagen oder so, sondern was uns da ganz tief im Inneren bewegt. Wie gehen wir damit um? Wir folgen oft dem Denkmuster, geheiligt werde dein Name, wenn es gut erscheint. Und dein Reich komme so, wie ich mir das vorstelle. Und dein Wille geschehe, wenn er nicht gerade meinem entgegensteht. Und ja, wir müssen uns gestehen, dass wir oft eine sehr temperierte, wohltemperierte, überschaubare, kalkulierbare Frömmigkeit in der Nachfolge Jesu lieben, weil es meistens uns um uns geht. Und da fragt man sich an der Stelle, Jesus, wie hältst du es bloß mit dieser Truppe aus, mit solchen Menschen wie denen damals und wie uns heute, mir, euch? hättest du dir nicht eine qualifiziertere Equipe zusammenstellen können? Sehr schrecklich. Und wir sind heute auch noch eine solche komische Gesellschaft. Jesus scheint immer dafür gut zu sein, uns Wünsche zu erfüllen. Irgendwie ist er dafür zuständig. Egal, was das ist. Gesundheit, Arbeit, Essen, Ehepartner, Kinder, Gemeinde. Immer wieder, Stunde um Stunde, sei bei uns. Aber wenn er mal bittet, seid ihr bitte bei mir, dann fallen uns die Augen zu. Aber auch das gehört zum Evangelium. Und da kann man eigentlich nur tief dankbar sein. Jesus hält das aus. Der hält auch aus, wenn uns die Augen zuklappen und wir nicht mal eine Stunde wach sein können. Das hält Jesus aus. Es hat mal jemand so ausgedrückt, tut das Schlimmste, hypothetisch, tut das Schlimmste und ich werde trotzdem nicht aufhören, euch zu lieben. Tut das Schlimmste und ich, Jesus, ich, der Vater, werde trotzdem nicht aufhören, euch zu lieben. Auch so kann man definieren, was Gnade ist. Aber es ist teure Gnade. Sie hat Jesus sein eigenes Leben gekostet. Ja, eigentlich müsste man sagen, ich habe ihn das gekostet. Für mich leerte er diesen Kelch. Kleiner Schlenker, warum wohl, für wen besteht Jesus diesen Kampf? Im Hebräerbrief, da habe ich nachgelesen, da heißt es einmal so schön, wegen der vor ihm liegenden Freude hat er das Kreuz erduldet. Und dazu gehört sicher auch die Freude auf eine himmlische Familie. Auf mich und dich. Er hat das in Johannes 17 mal so ausgedrückt. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sind in der Herrlichkeit. In Gethsemane haben sie ihm schmerzlich gefehlt. Vielleicht, wenn wir gleich das Abendmahl einnehmen, hilft uns ein Bild, was mir beim Nachsinnen hier über diese Geschichte geholfen hat. Wenn wir gleich an den Tischen sind und diese Gläser leeren und trinken. Jesus sah, als er diesen Kelch leerte, dich und mich am Grunde dieses Kelches. Wir hatten neulich diese kleinen Kerzen. Wenn die runterbrannten, da war unten ein Bibelspruch drin. Erinnert ihr euch? So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Er leert ihn und sieht unten drin dein und mein Bild. Jesus hält uns aus. Was können wir aus Gethsemane hinsichtlich Freundsein lernen? Menschen, die Jesus unbegreiflicherweise seine Freunde nennt. Und ich nenne wirklich zum Abschluss jetzt mal drei Dinge, drei Haltungen, die mir wichtig wurden. Das eine ist neues Wertschätzen der Gnade Gottes. Da tritt jemand an meine Stelle, durchlebt das, was eigentlich ich erleben sollte, was meine Strafe gewesen wäre, und tritt für mich ein. Diese sanfte Art von erfahrener Gnade, die muss uns verändern. Unser Versagen in Gethsemane gehört ja mit zu dem Weg, den Jesus mit uns geht. Die Evangelisten haben das nicht verschwiegen. Man hätte das sehr schön schönen können und elegant umschiffen. Es wird knallhart gesagt, ihr habt in Gethsemane versagt. Ihr wart abwesend, wenn Jesus euch gebraucht hat. Und da tun sich bei mir manchmal Abgründe aus, wenn man darüber nachdenkt. Abgründe der Abwesenheit, der Zerstreuung, der Untreue, zumindest der Ablenkung. Wie bei den Jüngern, sie sind physisch zwar sehr nah dran an Jesus, aber innerlich weit, weit weg. Aber Jesus, der Herr, hält sie aus. Und er steht treu und geduldig zu ihnen und zu uns. Ich merke nur, je mehr ich mich darüber schäme, nicht nur fremdschäme für diese Jünger, sondern mich selber schäme für mein Verhalten, je heller leuchtet irgendwie seine Gnade. Ein zweiter Punkt, dass wir wachen und beten lernen, vielleicht neu. Petrus hatte ja diese Lektion von Gethsemane verstanden, wenn auch spät. Er hat in seinem Brief, seinem ersten Brief gesagt, seid nüchtern, Leute, und wachet, denn der Widersacher, der Teufel geht umher und so weiter und so weiter. Also ich kann nur sagen, seid wachsam. Und am besten wachen wir, wenn wir dem Gebet viel Raum geben. Das ist zielorientiertes Wachen. Es stärkt uns innerlich. Es hilft uns, Gottes Willen zu erkennen und auch zu tun. Und deswegen die Frage an mich, vor allem an euch auch, haben wir dafür wirklich Zeit? Spontan würden wir sagen, ach nee, heute nicht und überhaupt und der Beruf und keine Ahnung. Ich habe wenig Zeit, aber wir wissen doch, für jemanden, den wir lieben, dem wir alles verdanken, werden wir uns immer wieder Zeit nehmen. Und selbst wenn es nur die berühmten 15 Minuten sind am Tag, mit Jesus zusammen zu sein. Und drittens vor allem, Freundschaft wieder mal neu pflegen. Und zwar mit einer neuen Denke. Gute Freunde erkennt man ja daran, dass sie wissen möchten, was den anderen wirklich bewegt. Gute Freunde sagen nicht nur, wie geht's, dann sagst du gut und schon geht man seiner Wege. Das machen wir oft, unbewusst oft. Aber das charakterisiert ja nicht wirklich Freund sein. Und hier kehrt sich die Richtung unserer Beziehung zu Jesus einmal um. Ich frage nicht mehr, wofür kann Jesus mir nützlich sein? Oder wie kannst du mir das oder jenes verschaffen oder helfen oder verschonen? Ich frage anders. Ich höre auf einmal hin, wenn Jesus sagt, sei du doch bitte mal bei mir. Nicht nur heute Morgen im Gottesdienst, das ist schon toll, sondern auch in deinem Alltag. Teile einfach mal Zeit mit mir. Denk über mich nach. Sei du doch bitte einmal bei mir. Es ist interessant, dass er damals seine Jünger ausgesucht hat mit der Absicht, da heißt es, glaube ich, auch bei Matthäus, dass sie bei ihm seien, das kommt als erstes, und dass er sie aussende, dass sie also was tun. Aber erst kommt, dass sie bei ihm sind. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Hast du das auch mal so gesehen? Dann sei bitte bei mir, sagt Jesus. Und sieh doch mal die Dinge auch mit meinen Augen. Schaue mal mit meinen Augen, fühle mit meinem Herzen, denke mal mit meinem Geist. Nimm einfach mal Anteil an meinen Empfindungen, an meinen Wünschen, an meinen Zielen. Die sind ja im Wort Gottes drin. Ich muss sie mir nicht künstlich erdenken. Nimm Anteil, teile mit mir. Er sagt uns einmal, wir haben das in der Predigtreihe voriges Jahr gehört, bleibe in mir, sei in mir, wie die Rebe am Weinstock. Das ist Freundschaft. In so einer Beziehung erfreuen wir ihn und ehren wir ihn. Ich glaube, die Frage, wie geht es dir, Jesus, wie geht es dir, mein Herr, die stellen wir oft selten. Die stellen wir sehr selten. Das war mal Thema einer Predigt hier. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Jesus, wie geht's dir? Wie kann ich diese Haltungen vom Wunsch zum Willen zu kommen? Wie kann ich diese Haltung, Jesus ein Freund zu sein? Wie kann ich das lernen? Wann, wo, wie, womit Jesus mich gerne wachsam und betend, handelnd, opfernd, was auch immer, liebend an seiner Seite hätte. Eigentlich nur bei ihm. Und eigentlich jeden Morgen neu. So können wir in den Tag starten. Ich komme vorbei, sagt Jesus. Wir können miteinander über den Tag reden, wir können beten, wir können lesen. Sei einfach mein Freund und nimm dir einfach Zeit für mich. Und dann wirst du erfahren, dass ein williger Geist stärker ist als ein schwacher Körper. Und wenn ich so seine Nähe suche, dann erlebe ich sie auch und das tut unendlich gut. Jesus sehnte sich damals in Gethsemane danach und er tut es noch heute. Ich möchte für das Abendmahl beten und vielleicht denken wir in diesen Minuten mal ganz besonders an diesen Kelch, den Jesus leeren musste und was es ihm bedeutete und dass er es auch für uns tat, weil er in diesem Grund des Kelches auch dein und mein Gesicht sah. Stehen wir vielleicht auf und beten. Herr Jesus Christus, du hast uns in Gethsemane etwas von dir selbst gezeigt, von deinem Herz, von deinen Wünschen, von deiner Willensbildung, von deiner Sehnsucht nach Freundschaft. Und du hast das alles getan in dem Wissen, dass in ein paar Stunden dein Leben am Kreuz hier auf der Erde beendet war. Und du wünschst dir Menschen, die mit dir leben, die an dich glauben, die dich ehren, die diese Haltung auch haben, die wir bei dir sehen und die du so gerne wünschst. Herr, wir kommen auch an diesem Morgen zu dir und haben diese Zeichen, die du uns gegeben hast, als Symbole deines Todes. Und wir haben gesehen, wie schwer es dir geworden ist, aber auch, wie du durch diesen Kampf hindurchgegangen bist. Danke dafür, Herr. Danke, dass du uns errettet hast. Und jeder, der irgendwie diese Beziehung zu dir hat, der ein Mensch ist, der sagen kann, mein Herr, mein Gott, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dein Freund sein, ich möchte, dass dein Wille auch meiner ist. Ja, diese Menschen lädst du ein, auch jetzt an dich zu denken, in diesem Abendmahl. Wir dürfen das gemeinsam mit dir teilen. Wir dürfen es tun zu deinem Gedenken. Danke, Herr, dafür. Amen.